Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend, dies sind einige Themen der Stunde. Die deutsche Kulturszene fordert in einem offenen Brief an die Bundesregierung mehr Sicherheit beim Einsatz von künstlicher Intelligenz. Die Linksfraktion im Bundestag löst sich auf. Wie der ehemalige Förderer von Sarah Wagenknecht, der Dichter Peter Hacks, auf die Politikerin blickte, interessiert uns. Konzertfilme von Superstars erleben gerade einen Hype.
The visual, baby. It's a new birth. I hope you feel liberated. But the Renaissance is not over. Everybody.
Beyoncé bringt eine Dokumentation ihrer Konzertshow ins Kino. Wir sprechen über Musik und Bilder. Der AI Act bezeichnet eine Grundverordnung, die die Entwicklung, die Sicherheit und den Einsatz von künstlicher Intelligenz regeln soll. Die Verhandlungen darüber laufen seit 2021 mit der Europäischen Kommission und EU-Mitgliedstaaten. Am 6. Dezember sollen sie abgeschlossen werden, doch Mitte November stellten sich Deutschland, Frankreich und Italien plötzlich gegen bisher erzielte Verhandlungsergebnisse. Sie setzen nur noch auf eine verpflichtende Selbstregulierung der Unternehmen, die KI einsetzen. Der erste offene Brief kommentierte diesen Schritt umgehend. Der US-amerikanische KI-Entwickler und Neurowissenschaftler Gary Marcus prangerte an, dass sich Unternehmen mit starken Eigeninteressen in letzter Minute an die Regierung gewandt hätten und der gesamte Prozess nun ausgehöhlt werde. Hierzulande haben mehr als 2000 Kulturschaffende, darunter viele prominente Schriftsteller, Übersetzer und Schauspieler, einen wütenden Brief unterzeichnet. Monika Pfundmeier ist Autorin und Mitglied im Board des European Writers Council. Sie hat den Brief mitinitiiert. Guten Abend, Frau Pfundmeier.
Hallo und guten Abend. Ich freue mich sehr.
Was verlangen Sie vom Bundeskanzler und den Ministern Habeck und Wissing vor der Entscheidung am 6. Dezember?
Wir verlangen, zurückzukehren an den Tisch, den European AI Act, im Sinne von uns allen, von uns Menschen, natürlich insbesondere von uns Kulturschaffenden, in einer fairen, in einer transparenten, in einer verantwortungsvollen Weise zu verhandeln.
Der Kanzler setzt auf Selbstregulierung. Braucht es nicht vielmehr gesetzliche Vorgaben?
Wir brauchen definitiv gesetzliche Vorgaben. Leider zeigt sich zu oft in der Geschichte der Menschheit, dass eine Selbstregulierung oder eine freiwillige Verpflichtung nicht zu gewünschten Ergebnissen, vor allem nicht zu nachhaltigen und nicht zu Ergebnissen führt, die wirklich eine große Weiterentwicklung ermöglichen.
Der eingangs von mir erwähnte Gary Marcus kritisiert ja auch, dass Unternehmen machen können, was sie wollen und die gesamte Haftung bei der Öffentlichkeit lande. Ist das etwas, was hierzulande wenig thematisiert wurde? Bisher?
Ganz genau. Das wird sehr wenig thematisiert und auch ich stelle zusammen mit meinen KollegInnen sehr oft fest, wenn diskutiert wird, dann wirkt es oft so, als würde dieser AI Act sämtliche Innovation verhindern und böse, böse gegen den Fortschritt Deutschlands sich stellen. Was wirklich wenig bewusst ist, ist dieser sehr tiefe Eingriff, der aktuell passiert in nicht nur die Urheberrechte von Kulturschaffenden, sondern der auch in die Privatsphäre als solches möglich ist. Und das ist natürlich schön, wenn ich mir nette Bilder im Internet erstelle oder kleine Texte erstellen lasse. Nur dieses Missbrauchspotenzial, das existiert, wird ausgeblendet und die folgenden Schäden für unsere Volkswirtschaft, aber vor allem auch für eine stabile Demokratie und Gesellschaft, das gerät komplett ins Hintertreffen und das sind genau die Kosten, die dann zu Lasten von uns allen fallen werden, wohingegen die Gewinne einfach von einigen wenigen abgegriffen werden.
Nun ist es ja durchaus nachvollziehbar, dass die EU befürchtet, sie könne den Anschluss verpassen, wenn die Vorgaben zu restriktiv ausgelegt werden. Aber hat sie überhaupt eine Chance gegen die Tech-Giganten Microsoft, Google, Adobe, Meta?
Das ist eine sehr gute Frage. Auf den ersten Teil eingehend, natürlich verstehen wir auch diese Ängste, diesen Anschluss zu verlieren. Ich bringe als ganz kurzes Beispiel, auch weil wir in Deutschland in einem Auto verliebten Land sind. Die Gurtpflicht war damals auch nicht das beliebteste Instrument, trotzdem sicher ein sehr wichtiger Schritt, das einzuführen. Und diese Gurtpflicht selbst hat auch nicht dazu geführt, dass die Automobilindustrie pleite ging oder dass Innovationen dadurch verhindert wurden oder werden. Und in ähnlichem Maße sollten wir das mit dem AI Act auch sehen. Es ist, und das zu dem zweiten Teil Ihrer Frage, es ist eine große Herausforderung, sich auch jetzt in fast dem letzten Moment noch gegen die großen Tech-Firmen, gerade aus dem englischsprachigen Raum aus USA, zu stellen. Denn die sind natürlich schon sehr, sehr weit entwickelt. Allerdings haben wir jetzt eben noch mal die Chance, es ist eine Chance für Europa, als Einheit auch dazustehen, die wirklich ein gutes und sinnvolles Gesetz im Sinne ihrer BürgerInnen auch zu Wege bringt, um die Tech-Firmen an die Verantwortung auch zu erinnern. Und es ist natürlich auch in diesem Sinne wirklich dringend Zeit, dass wir es noch versuchen, denn nichts zu tun ist die absolut falsche Lösung.
Eine Ihrer Verbandskolleginnen, die Autorin Nina George, meint, wir seien auf dem Weg in die Zeit vor der Aufklärung. Also werden das Konzept des geistigen Eigentums, das während der Aufklärung und während der Französischen Revolution entwickelt wurde, und die Individualität, Freiheit und Verantwortlichkeit der Kulturschaffenden womöglich bald ausgelöscht sein?
Durch die Desinformation, die möglich ist mit Hilfe dieses Werkzeugs, kann uns das passieren. Es ist einfach immer schwerer, dann auch nachzuvollziehen, was ist denn noch wirklich von Menschen geschaffen? Was sollten wir uns selber auch noch beibringen als solches, wenn die Maschine ja eh schon alles kann? Das heißt, wir laufen auch in eine Gefahr einer eigenen Entqualifizierung und eines totalen Verlassens auf dieses Instrument, das natürlich sehr verführerisch ist, vorzugeben, was möglicherweise vielleicht ein Weg, eine Antwort sein könnte. Und so ist diese Maschine ja auch programmiert als Antwortgeber, als zum einen Befehlsempfänger, Mustererkenner, Wahrscheinlichkeitsrechner und Antworten zu liefern. Ob diese Antworten richtig sind oder falsch, das interessiert die Maschine als solches nicht. Das interessiert aber eigentlich uns Menschen schon. Das ist kein Wertekonstrukt, das dieser Maschine innewohnt, wohl aber uns als Menschen sehr interessiert. Denn zum einen muss ich wissen, ist beispielsweise dieses Nahrungsmittel das Richtige für mich oder bin ich in einem Prozess als Anwalt, Anwältin beispielsweise, kann ich mich darauf verlassen, was mir eine Maschine einfach nur zuliefert? Oder brauche ich zwingend wirklich dieses Vorwissen, um dann weiterhin auch entscheiden zu können?
Am 6. Dezember soll in Brüssel der Trilog enden. Die EU-Kommission, der Rat und das Europäische Parlament entscheiden über das KI-Gesetz der Europäischen Union. Was die von Deutschland, Frankreich und Italien betriebene Kehrtwende für Kulturschaffende bedeutet, darüber habe ich mit der Schriftstellerin Monika Pfundmeier gesprochen. Besten Dank, Frau Pfundmeier.
Sehr gerne, ich danke Ihnen und viel Information und Aufklärung weiterhin.
Jahrelange parteiinterne Machtkämpfe sollen ein Ende haben. Die Fraktion der Linkspartei im Bundestag wird sich auflösen. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Ex-Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht, Bestsellerautorin, YouTuberin, die nun auch noch eine eigene Partei gründen will. Als junge Frau stand Wagenknecht einmal weit links bei der kommunistischen Plattform innerhalb des Linksparteivorgängers PDS. Damals, Anfang der 90er Jahre, gehörte der Dichter Peter Hacks zu ihren Förderern. Er war eine Art Lehrer. Mein Kollege Matthias Dell hat sich mit dem Verhältnis von Peter Hacks und Sarah Wagenknecht beschäftigt. Schön, dass Sie ins Studio gekommen sind. Hallo.
Hallo.
Peter Hacks war der meistgespielte deutsche Dramatiker der Nachkriegszeit. Wir sollten aber, weil sein Name heute vielen doch nicht mehr so viel sagt, kurz umreißen, wer er war und wofür er stand.
Ja, ein großer Mann des Wortes, 1928 geboren, 2003 dann mit 75 gestorben. Vor allen Dingen im Dramatiker, 60er, 70er Jahre war seine Zeit, unter anderem der Welterfolg, ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe, aber auch Essays, Gedichte, Kinderbücher, Der Herbst steht auf der Leiter oder Der Bär auf dem Försterball. Und wer das nicht kennt, der sollte vielleicht mal reingucken, weil das wirklich schöne Texte sind. Politisch war Hacks ein bisschen speziell, um es mal so zu sagen. Also Ulbricht und Stalin-Bewunderung und auch anders als die meisten Kulturschaffenden 1976 für die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Gleichzeitig aber auch eine schillernde Figur, weil er sich selbst entworfen hat als so ein Landlord, Dichter, Fürst in der DDR, hatte Bedienstete in seiner riesigen Stadtwohnung und auf dem millionenteuren Landhaus. Und das passt aber zu seinem Kommunismus, weil er sagte, der Kommunismus entledigt sich nicht der Reichen, sondern der Armen. Und in dieser Auffassung trifft er dann auch die junge Sarah Wagenknecht, die auch der Meinung ist, dass Honecker den falschen Sozialismus gemacht hat und Gorbatschow die Sowjetunion an den Westen verhökert.
Wie sind die beiden denn miteinander bekannt geworden?
Sarah Wagenknecht schreibt als 17-jährige Schülerin Ende der 80er Jahre, und da ist sie Mitglied der Goethe-Gesellschaft, einen Brief und will Hax für einen Auftritt bei der Gesellschaft gewinnen. Daraus wird dann nichts, aber es entsteht eine 15-jährige Bekanntschaft, ein Kontakt, eine Korrespondenz, aber auch mit Besuchen. Und das hat für Hax den Vorteil, dass er durch Wagenknecht weiß, was so aktuell in der Partei, damals eben noch PDS, vor sich geht. Und für Sarah Wagenknecht natürlich, dass sie ganz viel lernen kann, denn Hax hatte damals einen großen Einfluss auf sie, wie der Hax-Biograf Ronald Weber erzählt.
Diesen Einfluss kann man sehr deutlich daran sehen, dass die Aufsätze, die Sarah Wagenknecht so in den Jahren 1992 bis 1995 veröffentlicht hat, eigentlich in großen Teilen eins zu eins Hax Denken widerspiegeln. Also was die Romantik angeht, was den Revisionismus innerhalb der sozialistischen Bewegung angeht und auch was die Beurteilung Stalins angeht.
Also Revisionismus, das meint natürlich, dass es irgendwie aus der Sicht falsch wäre, jetzt Verbrechen von Stalin aufzuarbeiten, weil die eigentlichen Leute, die es falsch gemacht haben mit dem Sozialismus, Chruschtschow, Honecker und Gorbatschow gewesen sind. Und dass Hax einen großen Einfluss auf sie hatte, das hat Sarah Wagenknecht vor einem Jahr auch in einem Interview erzählt.
Und wie hat sich das Verhältnis von Peter Hax zu ihr weiterentwickelt?
Also anfangs ist Hax sehr begeistert und erzählt das auch seinem Eckermann, wie das bei Goethe heißt. Also das ist André Müller Senior, sein wichtigster Freund für Gespräche über Politik und Kunst und den Tratsch in Ost-Berlin. Und André Müller Senior, muss man vielleicht auch kurz sagen, ist 2021 mit 95 Jahren gestorben, war selbst Kritiker, Autor, Hochschullehrer. Und der Briefwechsel zwischen ihm und Peter Hax ist gerade im Eulenspiegel Verlag erschienen. Ein ganz dickes Buch, 1300 Seiten. Und da geht es eben in den 1990er Jahren öfter um Sarah Wagenknecht. Sonst gibt es für die beiden älteren Herren, die da quasi auf der geschichtlich verloreneren Seite stehen, sage ich mal, auch gar nicht so viel Begeisterung. Die Begeisterung für Sarah Wagenknecht, für ihren Intellekt, die ist bei Hax größer. Es gibt aber auch schon in der frühen Zeit so eine leichte Kritik, wie man an diesen beiden Stellen hören kann, die wir haben einsprechen. Sprechen lassen.
12. Oktober 1993. Sarah war zu Gast und hat an mir gesaugt wie ein Vampir. Ich habe sie nach 5 Stunden vor die Tür gesetzt, habe aber noch Bissmale an der Kehle. 20. April 1994. Du erwähnst nicht Sarahs indirekte Strategie, welche ich meisterlich finde. Sie hat auch ein erstklassiges Romantikmassaker unternommen. Ich wollte freilich, sie würde mich nicht so gründlich ausweiten, ohne mich je zu zitieren.
Klingt da Matthias Dell nicht auch eine Spur beleidigt sein an, weil Wagenknecht ja immerhin am Anfang ihrer öffentlichen Karriere steht und Hax ja an Einfluss verliert?
Also auf jeden Fall ist es so, dass natürlich Wagenknechts Berichte über die Welt da draußen, mit der Hax dann nicht mehr so ganz viel zu tun hat, ihm Einblicke erlauben, die er sonst nicht hätte, in die aktuelle Politik, in die Parteiarbeit der PDS. Das ist sicher so, und es gibt auch in dieser Korrespondenz zwischen Hax und Müller Senior so einen Altherrenblick, würde man heute sagen, dass da eben zwei ältere Männer der jungen und attraktiven Frau die Welt erklären. Das tönt da schon auch durch. Vor allem dann, wenn sie sich für den falschen Mann entscheidet, aus beider Sicht. Da heißt dann Wagenknecht in diesem Brief eine Zeit lang immer nur spitzfingerig die Verlobte. Andererseits muss man aber auch sagen, dass dieser Mann, Ralf T. Niemeyer, durchaus eine sehr dubiose Gestalt ist, Anlageberater, der was mit Film gemacht hat, dann wegen Betrugs ins Gefängnis muss und der heute, lange nach der Scheidung von Wagenknecht vor 10 Jahren, völlig abgedriftet ist, ein Reichsbürger, der ist zu Beginn des Ukraine-Kriegs mit so wirren Postings aufgefallen, in denen er sich Russland als Exilkanzler angeboten hat und Olaf Scholz Ultimaten gestellt hat.
Oh mein Gott, fühlt der Dichter Hax sich dann weiter benutzt von der sehr viel jüngeren Sarah Wagenknecht?
Na, das Interessante ist eben, dass dann irgendwann so ein bisschen so eine Enttäuschung einsetzt, wenn man das weiterverfolgt in den Briefen und Gesprächen zwischen Hax und André Müller Senior. Eben die Enttäuschung darüber, dass sich jetzt Wagenknecht nicht als die kommunistische Hoffnungsträgerin entpuppt, die beide in ihr gesehen haben. Müller Senior hat ihr auch mit Geld geholfen, bei dem setzt das ein bisschen früher ein. Hax war ja bei der Suche nach einem Studienplatz behilflich. Und man kann natürlich sagen, ist jetzt ein bisschen klugscheißerisch, dass wir heute hier ankommen und sagen, wir haben schon immer gewusst, wie es war. Andererseits sieht man daran aber auch, wie toll ja Kultur ist, dass da in diesen Büchern Wissen aufgehoben ist, dass man als Nachgeborener dann finden kann, was Leute, die heute keine Rolle mehr spielen, vor 30 Jahren schon gedacht haben. Und das ist nämlich der Punkt, wo sich dann so das Verhältnis auseinandergeht, ist nämlich, dass Wagenknecht dann anfängt, ihre quasi kommunistischen Überzeugungen zurückzustellen und stärker darauf guckt, wie dieser Betrieb funktioniert. Also sowohl der Politikbetrieb als auch natürlich der mediale Betrieb. Und dann bewegt sie sich ja über so sozialdemokratische Positionen zu Konservativen und nun auch zu Reaktionären und Völkischen. Das hat Hax natürlich 2003 verstorben nicht mehr miterlebt. Aber die Enttäuschung über Wagenknechts Entwicklung, die scheint eben auch schon nach dem letzten Treffen von beiden 2001 durch. Das hat André Müller Senior nach einem Gespräch mit Hax in dem schon vor 15 Jahren erschienenen Band Gespräche mit Hax notiert. Da hat sich Hax wie folgt geäußert.
Das wird nichts mehr. Ich habe ihr zuletzt sogar verboten, mich zu besuchen. Es ist nicht ihr Liebhaber, so obskur der auch ist, sondern es ist ihr launischer und schräger Charakter, der sie zu diesem Liebhaber geführt hat. Sie schreibt immer über den Imperialismus, spricht aber nie von seinem Ende. Ihre eigentlichen Aufgabe, die PDS zu einem geeigneten Zeitpunkt zu zerschlagen, ist sie nicht nachgekommen. Dafür will sie immer ins Fernsehen.
Könnte man natürlich sagen, das hat sie jetzt geschafft, die Linkspartei zu schlagen. Ob es in dem Sinne gewesen wäre, wie sich Hax das vorgestellt hat, das kann man bezweifeln.
Ist denn aus dem einmal sehr engen Kontakt auch eine Korrespondenz zwischen Peter Hax und Sarah Wagenknecht hervorgegangen?
Ja, die gibt's. Die liegt auch wie der ganze Nachlass von Hax im Literaturarchiv in Marbach. Aber nicht nur zur Veröffentlichung, schon zur Einsichtnahme müsste Wagenknecht zustimmen. Und das scheint nach Expertenansicht doch eher unwahrscheinlich. So bleiben also, um dieses Verhältnis momentan nachzuverfolgen, nur die Briefe und die Notizen aus den Gesprächen, die André Müller Senior gesammelt hat.
Bevor die Linksfraktion sich im Bundestag aufgelöst hat, Matthias Dell für uns auf die Anfänge der einst kommunistischen Hoffnungsträger Sarah Wagenknecht geschaut. Und wer nachlesen möchte, was Peter Hax über sie dachte, der wird im Briefwechsel mit André Müller Senior fündig. Erschienen ist er im Eulenspiegel Verlag. Wer in Berlin lebt, der ist viel oder mindestens hin und wieder mit Bus, Tram und U-Bahn unterwegs. Die sind einigermaßen pünktlich, meist zu voll und oft schmutzig. Die Direktion der Berliner Verkehrsgesellschaft weiß das natürlich, fährt aber mit ihren selbstironischen Kampagnen, mit Werbesongs wie Ist mir egal und Plakataktionen ziemlich gut und behauptet beharrlich, ihre Klienten zu lieben. Aber weil ja immer noch mehr geht, hat die BVG ein Musical in Auftrag gegeben. Und so klang das heute Abend im Admiralspalast in der Friedrichstraße.
Sie wollen ankommen, ankommen, ankommen. Einsteigen, losfahren, aufsteigen.
Bitte schnell ankommen, ankommen, ankommen.
Oh, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Oh, sorry. Ach, habe ich Verspätung? Ich wollte einem Fahrgast noch den Weg zeigen. Und dann habe ich noch ganz kurz auf eine Schulklasse gewartet. Und dann war da noch dieser Vater mit dem Kinderwagen. Und
Tamara, dafür sind wir nicht zuständig.
Keine Zwischenwege, keine kleine Zwischenhalte, keine Umwege, keine Verspätungen. Immer schön im Takt bleiben.
Die Stadt ist groß, die Zeit ist knapp. Wir wollen schnell von A nach B. Beachte bloß, dass alles klappt.
Das wurde so richtig geschmettert, das Kürzel der Berliner Verkehrsgesellschaft. Die BVG hält den Takt. André Mumot war in dem Musical, das von einer Hamburger Werbeagentur und der Marketingchefin der Berliner Verkehrsgesellschaft entwickelt wurde. Schon dieser kleine Ausschnitt mit der sprechenden Tram, Tramara, klingt ja ein bisschen bemüht doch. Bleiben die Szenenfolgen so kurz?
Es ist ja insgesamt kein langer Abend. Das Ganze dauert gerade mal eine Stunde. Die ist aber immerhin mit 9 eigens komponierten Songs gefüllt, die sich in etwa so anhören. Das ist halbwegs mitreißend da auf die Bühne gebracht im Admiralspalast vor großem Publikum. Das waren heute immerhin so etwa 1500 Besucher, die sich das angeschaut haben. Die Karten waren auch sehr schnell weg. Und insofern, ja, das ist ein Musical, das sich bemüht darum, witzig und anspielungsreich zu sein. Also Tramara heißt die Tram, der Bus heißt Bustav und die U-Bahn heißt Ulaf. Das sind nur mal so die grundlegenden Sprachwitz-Gegebenheiten dieses Abends. Das zieht sich dann wirklich durch eigentlich jede Szene durch.
Die BVG will ja Leute dazu bringen, die öffentlichen Verkehrsmittel noch mehr zu nutzen und erklärt schon mal die ganze Stadt zur Tarifzone Liebe, der Titel des Musicals. Kommt denn die Message, tolerant zu sein, respektvoll miteinander umzugehen, wirklich gut rüber?
Naja, es ist ja so, erstmal muss man wirklich sagen, das ist ein von einer Werbeagentur entwickeltes Musical. Das merkt man auch ein Stück weit. Es hat viel Ähnlichkeit auch mit den Kampagnen, die wir kennen. Jung von Matt ist diese Werbeagentur, die dahinter steckt. Und man merkt, dass sie sich bemüht haben, ein Musical auf die Bühne zu bringen, das wirklich wie ein Musical klingt und sich auch so anschauen lässt. Sie haben immerhin mit Christoph Drewitz einen sehr erfolgreichen Regisseur auch gefunden für dieses Stück. Der hat Kudamm 56 und das aktuell sehr erfolgreiche Romeo und Julia Musical hier in Berlin inszeniert und haben auch einen Komponisten, Tom von Hasselt, wo aber gleich auch im Programmheft schon steht, er ist nur Co-Autor. Das Ganze ist gemeinsam mit dem Kreativteam der Agentur Jung von Matt entwickelt. Und das ist, glaube ich, das, was man erstmal wirklich ganz deutlich sagen muss, dass man das auch merkt an diesem Abend und dass die Botschaft auch ist, fahrt mit uns und die BVG ist toll und wir brauchen sie doch auch alle. Aber es geht auch darum zu zeigen, dass in unserer Stadt hier in Berlin tatsächlich der Ton sehr rau geworden ist, dass es oft sehr unfreundlich zugeht in der Tram, in der U-Bahn und auch drumherum. Und das zumindest wird sehr deutlich zum Thema gemacht.
Trotzdem nochmal, ist das Ganze denn überhaupt ein richtiges, ein vollwertiges Musical?
Na, vollwertig ist es nicht. Aber ich war überrascht, dass in dieser knappen Stunde doch so viel Professionalität auf der Bühne ist. Das hat auch was mit den Performern zu tun. Janine Michel Wacker singt diese Tramara, die dann übrigens, weil sie von einer Stadt träumt, die etwas romantischer ist, nach Paris auswandern möchte und dann als Tram eben ihren Dienst aufkündigt. Darauf bricht das totale Chaos in der Stadt aus und nichts fährt mehr und deshalb kommt sie kleinlaut zurück, weil man kann ja auch aus Berlin eine Stadt der Liebe machen. Das ist also die Botschaft des Abends.
Sie hatten schon gesagt, die Karten sind schnell ausverkauft gewesen. Wie ist denn das Publikum mitgegangen?
Ja, so, es war so ein bisschen Feiertagsstimmung. Es wurde viel gegessen, getrunken und fotografiert und es herrschte insgesamt sehr gute Laune. Und diese vielen Anspielungen, die da drin sind auf den Alltag der Stadt, die hat das Publikum wirklich gefeiert. Und da habe ich auch gemerkt, das ist tatsächlich etwas, was sich die BVG zunutze macht, weil uns auch so ein bisschen das Volkstheater in Berlin, glaube ich, fehlt. Also diese völlige Identifikation damit, dass eben alles dreckig ist und kaputt und nicht funktioniert und man ständig auf die Tram warten muss. Das ist hier sehr lustig aufbereitet und das hat auch mich tatsächlich zwischendurch sehr amüsiert, obwohl das Ganze natürlich eben so stark auf diesen Werbeeffekt auch ausgerichtet ist.
10 Darsteller gab es auf der Bühne, alles Leute, die singen und tanzen können. Natürlich kostet so eine Produktion ordentlich was. Doch nochmal die Frage, wäre das Geld nicht besser investiert gewesen in etwas anderes, Sinnvolles, nicht gerade ein Musical?
Ja, könnte man meinen. Also würde ich auch so sagen, da gibt es viel im Argen, da wird viel gebaut, da gibt es viele Problemstellen in der Stadt. Übrigens haben es auch die Trams, also die Tramara aus dem Stück hat es in Berlin gerade schwer, weil die aktuelle Politik in Berlin die Tramstrecken nicht ausbauen möchte, sondern wieder mehr für die Autofahrer tun möchte. Aber da gäbe es sicherlich bessere Möglichkeiten, das viele, viele, viele Geld einzusetzen. Aber die BVG tut eben sehr viel für ihr Image und es funktioniert. Die Berlinerinnen und Berliner nehmen das, glaube ich, doch sehr gerne an, dass so viel Humor und so viel Selbstironie für etwas investiert wird, was ja für uns, wie Sie anfangs schon gesagt haben, alternativlos ist. Wir müssen ja letztlich, wenn wir die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen wollen, auf die BVG zurückgreifen.
Und deshalb kann sie sich ein Musical leisten. André Mumund war für uns im Berliner Admiralspalast in der Tarifzone. Liebe, Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.
Danke ebenso.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Bettina Ritter für uns.
Der Schauspieler Jörg Pohl wird in diesem Jahr mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring ausgezeichnet. Wie die Stadt Bentheim und die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste mitteilten, erhält der 44-Jährige den renommierten Theaterpreis für seine Doppelrolle in Molière, der eingebildete Tote. Er spiele mit einer Theaterbesessenheit, die alle Grenzen sprenge, die ästhetischen wie auch die moralischen, hieß es von der Jury. Pohl war an den Schauspielhäusern in Bochum und Zürich sowie am Thalia Theater in Hamburg engagiert, bevor er 2020 ans Theater Basel wechselte. Der mit 10.000 Euro dotierte Gertrud-Eysoldt-Ring gilt als einer der bedeutendsten Theaterpreise im deutschsprachigen Raum. Bodo Busse und Vasco Böhnisch übernehmen ab der Spielzeit 2025/26 die Intendanzen der Staatsoper und des Schauspiels Hannover. Beide werden außerdem für 5 Spielzeiten als Geschäftsführer der Staatstheater bestellt. Das hat der Aufsichtsrat der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH beschlossen. Busse, der seit der Spielzeit 2017/18 Generalintendant des Saarländischen Staatstheaters ist, erklärte, er freue sich darauf, die dynamischen und kreativen Räume Oper, Ballett und Konzert mitgestalten zu dürfen. Vasco Böhnisch, der derzeit noch künstlerischer Direktor und stellvertretender Intendant des Schauspielhauses Bochum ist, will mit dem Schauspiel Hannover ein Theater der offenen Türen sein. Für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und diverse Biografien, für künstlerische Impulse aus aller Welt und neue Kooperationen. Die Kultusminister von Bund und Ländern haben 7 neue deutsche Vorschläge für die Liste des Welt- und Kulturerbes der UNESCO verabschiedet. Dazu gehören die Fundstätte der 300.000 Jahre alten Schöninger Speere in Niedersachsen, das Preziner Wehr in Sachsen-Anhalt, der Fernsehturm in Stuttgart und der Olympiapark in München. Das teilte die Kultusministerkonferenz in Bonn mit. Die neue Vorschlagsliste an die Weltkulturorganisation UNESCO enthält darüber hinaus den Naturerbeantrag Grünes Band. Gemeint ist der 1.393 Kilometer lange und 50 bis 200 Meter breite Geländestreifen entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, der von Travemünde bis zum Dreiländereck bei Hof reicht. Insgesamt verfügt Deutschland derzeit über 52 Welterbestätten sowie Anteile an 10 transnationalen Welterbestätten.
In Kinosälen werden immer wieder Opern- und Theateraufführungen übertragen, ab und an auch Popkonzerte. Vielleicht ändert sich da bald etwas, denn Konzertfilme sind, zumindest in den USA, gerade Kassenschlager. Der Mitschnitt von Taylor Swifts The Eras Tour hat in den USA an nur einem Wochenende so viel Geld eingespielt, dass dieser Konzertfilm schon jetzt als der erfolgreichste überhaupt verbucht wird. Fast zeitgleich hatte Renaissance, a film by Beyoncé, Premiere.
In this world that is very male dominated, I've had to be really tough to balance motherhood and being on this stage. It just reminds me of who I really am.
Die Tough Lady Beyoncé bietet mit ihrem Konzertfilm ein 168 Minuten langes Spektakel, bei dem sie auch von sich und ihrem Weg erzählt. Was Musiker, Fans und die Kinobetreiber davon haben, darüber spreche ich nun mit Laura Helena Wurth. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Sie waren beim Konzert von Beyoncé in Köln und je nachdem, wie weit weg man von der Bühne steht, ist man sowieso auf Leinwände angewiesen. Aber wie haben Sie die Musik und die Show im Kino erlebt? Wie hat das auf Sie gewirkt?
Eigentlich sogar fast ein bisschen besser als im Konzert, weil, wie Sie schon gesagt haben, man steht dort an der Seite, ist total auf Leinwände angewiesen und im Kino sieht man das natürlich einfach aus der perfekten Perspektive und man sieht ja alles. Man sieht jeden Outfit-Change, man kriegt alle Gastauftritte mit, die jetzt Beyoncé auf dieser Tour hatte. Da war zum Beispiel Kendrick Lamar in Inglewood, Megan Thee Stallion und Diana Ross in ihrer Heimatstadt Houston, wo Beyoncé auch 42 Jahre alt geworden ist und ihr dann von Diana Ross dort ein Ständchen gesungen worden ist. Das kriegt man natürlich alles nicht mit, wenn man auf dem einen Konzert in Köln war zum Beispiel. Aber man bekommt eben zusätzlich auch so einen orchestrierten Film, der einem ganz viele Fakten zur Tour und über Beyoncé als, naja, zumindest vermeintliche Privatperson erzählt.
Man geht ja auch ins Konzert, um zur Musik zu tanzen und wenn es zu eng ist, dann wenigstens mitzuschwingen. Springt denn von der Stimmung eines Gemeinschaftserlebnisses, das bei einem Popkonzert ja einfach garantiert ist, überhaupt ein Funken rüber von der Leinwand?
Ich glaube, wenn man das in Frage stellt, dann unterschätzt man die Kraft des Kinos, weil im Kino sitzt man, auch wenn man dort neben Leuten sitzt und nicht quasi miteinander, ja genauso wie bei einem Konzert eigentlich nebeneinander und lacht und weint und freut sich und ist wütend und geht irgendwie durch viele verschiedene Emotionen. Und so war das im Kino ehrlich gesagt auch. Die Fans haben wirklich geklatscht, gejohlt, geschrien, mitgesungen, vor allem ganz, ganz viel. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Vor allem, weil Beyoncé hat ihren Fans auch zugerufen, wenn ihr ins Kino geht, dann zieht euch was Silbernes an, weil das war so die Farbe von diesem Album Renaissance. Und das haben die Fans gemacht. Die haben sich wirklich alle komplett ihre silbernen Konzertoutfits nochmal angezogen und haben eigentlich diese ganze Konzertstimmung in dieses Kino getragen. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Das hätte ich nicht gedacht. Und ich glaube, das ist auch was, was sich nicht überträgt, wenn man sowas auf Netflix guckt. Also sie hatte 2019 ihren ersten Konzertfilm gemacht, Homecoming. Da ging es um ihre Performance als erster schwarzer weiblicher Headliner beim Coachella Festival und diesen wirklich sehr beschwerlichen Weg dorthin. Sie hatte kurz davor Zwillinge entbunden und ihren Weg irgendwie zurück, auch physisch dort an die Spitze. Und jetzt hat man einen viel persönlicheren Film, der einfach auch im Kino viel, viel toller wirkt, als wenn man zu Hause in Schlafanzughose vor Netflix sitzt.
Konzerttickets sind ja nach und durch die Corona-Pandemie deutlich teurer geworden. Die Tickets der Deutschlandkonzerte von Taylor Swift zum Beispiel kosten zwischen 100 und 640 Euro. So ein Kinoticket liegt dann bei 20 Euro. Sprechen diese Konzertfilme nicht doch ein ganz anderes Publikum an?
Also im besten Fall habe ich mir überlegt, sprechen sie eigentlich ein jüngeres Publikum an, was zum einen dieses Geld noch nicht hat und dann aber vielleicht auch einfach nicht auf so ein großes Konzert gelassen werden möchte von den Eltern. Das heißt, man hat natürlich, wenn man es jetzt, ja, der böse Popstar, der irgendwie immer noch mehr Geld machen möchte, greift es jetzt halt von den Jugendlichen ab, die vielleicht nicht aufs Konzert gehen konnten. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist natürlich auch total demokratisch, weil zwischen, also 100 Euro ist ja einfach schon auch viel Geld für ein Konzertticket und 20 kriegt man dann irgendwie nochmal hin und hat eigentlich eine sehr authentische Konzerterfahrung. Und was ich finde dann auch, wenn man sich überlegt, dass jetzt ja auch viel Oper, also nicht viel, aber es hat ja durchaus stattgefunden, dass Opern oder klassische Konzerte im Kino übertragen und gezeigt worden sind, dann stellt man sich auch die Frage, in so ein Opernhaus zu gehen, hat ja auch was mit einer Schwellenangst zu tun. Da muss man bestimmt angezogen sein, da muss man bestimmte Regeln kennen, die Etikette. In so ein Kino kann irgendwie jeder gehen und sich eine Oper angucken. Also da steckt auch irgendwie viel gutes Potenzial eigentlich drin.
Nur, dass die Kinos leiden. Es kommen eben schon gar nicht mehr so viele. Die Herbstumfrage unter Produzenten hat für das Jahr 2023 ergeben, dass 56% der Produzenten die Lage für sehr schlecht halten. Jeder zweite Unternehmer verzeichnet Auftragsrückgänge. Wahrscheinlich wären so Popkonzertfilme doch etwas, was der Kinobranche ganz gut helfen könnte.
Also wie schon gesagt, ich glaube auch, dass diese Konzertfilme auf jeden Fall das Kino stärken und auch auf so eine vielleicht eher poetische Art und Weise die Macht des Kinos stärken. Also das ganze Potenzial, was tatsächlich da drin liegt, wenn man gemeinsam einen Film sieht oder eben gemeinsam so einen Konzertfilm sieht. Denn das ist ja auch nochmal viel, ja, intimer auf eine Art und Weise, als wenn man das mit in Kansas City in ihrer Heimatstadt waren 70.000 Leute im Konzert. Da ist es was anderes, wenn man in einen Kinosaal geht mit 100 Plätzen oder so. Also ich glaube, das Potenzial des Kinos wird dadurch durchaus gestärkt, wenn wir es ganz positiv sehen wollen. Und genauso, weil diese beiden Stars, wenn wir jetzt bei Beyoncé und Taylor Swift bleiben, die haben das, glaube ich, nicht unbedingt nötig. Beyoncé hat mit ihrer Tour 580 Millionen Dollar eingespielt. Ich glaube, auf so ein paar Kinoeinnahmen sind die gar nicht so richtig angewiesen. Wenn wir es positiv sehen wollen, dann ist es eine ganz große Chance fürs Kino.
Filme bzw. Konzerte werden ja heute so geschnitten, dass starke Bilder entstehen. Sind die vielleicht genauso wichtig wie das Musikerlebnis?
Ganz bestimmt. Also diese Tourneen werden von Anfang an so konzipiert, dass dabei Bilder entstehen, die Instagrammable sind auch irgendwie. Also ja, so ganz starke ikonische Bilder, die eigentlich dafür gemacht sind, festgehalten zu werden und auch nicht unbedingt fürs Bewegtbild gemacht sind. Mir ist bei dem Beyoncé-Konzert auch aufgefallen, das sieht man dann in dem Film eigentlich ganz gut, dass sie immer wieder so Positionen einnimmt, wo sie so still steht, wo sie dann die Arme hoch macht oder eine Faust reckt und wo sie dann so ein paar Minuten einfach so ausharrt. Und da macht natürlich jeder sein Foto und das sind natürlich dann auch Bilder, die in dem Film vorkommen und dort, ja, die so Ikonen gehandelt werden. Und garantiert hat das natürlich auch die Art und Weise, wie man so ein Konzert macht, verändert. Und garantiert auch dazu geführt, dass die sich sehr viel stärker Gedanken machen, wie gut sie die Leute dort unterhalten können. Dass ihnen ganz klar ist, es reicht nicht mehr, ich stelle mich dahin und singe ein Lied, sondern ich muss wirklich eine richtige große Show konzipieren, die im besten Fall auch noch sehr gut filmbar ist.
Über den Hype um Konzertfilme und die Frage, was sie wem bringen und wie sie sich verändern, darüber habe ich mit meiner Kollegin Laura Helena Wood geredet. Dankeschön und guten Abend noch.
Danke.
Das Massaker, das die Hamas am 7. Oktober anrichtete, wird von vielen als Zivilisationsbruch empfunden. Andere sehen in den Angreifern nur Freiheitskämpfer. Ob man will oder nicht, man bezieht schnell Position in dem Krieg, der den Nahen Osten quält. Im Kunstbetrieb wird polarisiert. Wladimir Balzer plädiert für eine aktiv gestaltete Debatte.
Der Kunstbetrieb in Deutschland ist schon lange politisiert. Er beschäftigt sich zunehmend mit politischen Konflikten. Viele Künstlerinnen engagieren sich, werden sogar aktivistisch. Das Engagement betrifft soziale Ungerechtigkeiten, es betrifft die scheinbare Übermacht großer Konzerne, es betrifft die Klimakrise. Aber mit dem Nahostkrieg hat die Politisierung der Kunstwelt eine neue Ebene erreicht. In jedem Fall wird der deutsche Kunstbetrieb von diesem Thema erschüttert wie von kaum etwas Vergleichbarem in seiner Geschichte. Denn hier stoßen zwei Welten aufeinander. Die übervorsichtigen deutschen Gremien und hyperpolitisierte Künstler. Was ist also passiert? Spätestens seit der letzten Documenta ist klar, wenn der deutsche Kunstbetrieb den globalen Süden in seine Entscheidungsgremien einbinden will, wie es dort versucht wurde, dann muss er mit den Konsequenzen leben und sie aktiv gestalten. In Indonesien, in Indien, in Brasilien schaut man eben anders auf die Erinnerung an den Holocaust als in Deutschland. Die Shoah ist nicht selbstverständlicher Teil der historischen Identität wie in Deutschland. Daher gehen viele Kuratorinnen und Künstler zum Teil leichtfertig damit um und schockieren nicht nur die deutschen Gremien. Das muss man bedauern, denn wer in Deutschland aktiv werden will, sollte diese Sensibilität eigentlich mitbringen. Was aber hilft, ist keine Umerziehung, sondern eine aktiv gestaltete Debatte. An der kommt der deutsche Kunstbetrieb jedenfalls nicht vorbei. Er muss die richtigen Fragen stellen. Was prägt Kuratorinnen politisch? Welche Rolle spielt das für die Kunst? Warum sind sie so auf den Nahostkonflikt fixiert? Was ist mit Begriffen wie Apartheid oder Genozid? Haben sich die betroffenen Künstler die Mühe gemacht, diese Begriffe zu hinterfragen, bevor sie sie anwenden? Sie haben nun mal einen konkreten historischen und ethischen Hintergrund, im Fall Genozid einen völkerrechtlichen. Den sollte man kennen, bevor man lospoltert. Und nicht zuletzt, wie lässt sich das besondere Verhältnis Deutschlands zu Israel berücksichtigen, ohne gleich im Streit ganze Ausstellungen oder Festivals abzusagen? Doch für eine solche Debatte braucht es bessere Entscheidungsgremien. Kompetente, bewusste Instanzen, die Künstler aussuchen. In denen Menschen sitzen, die mutig sind, die Ambivalenzen aushalten, die nicht so naiv sind, in der Kunst an einen Konsens zu glauben. Sowas kann es nicht geben. Es kann nur Grenzen geben, wenn es um Hetze und Verfassungsfeindliches geht. Alles andere muss man aushalten, auch wenn es schwerfällt. Aber auch die Künstlerinnen sind gefordert. Interessant wäre doch, wenn Künstler, statt bei Instagram anti-israelische Postings zu verbreiten, sich künstlerisch mit dem Thema auseinandersetzen würden. Wenn sie ihrem Beruf nachgehen würden und die Ambivalenz des Nahostkriegs zulassen würden, dass sich Israel gegen einen brutalen Angriff wehrt und dabei gleichzeitig die Lage der Palästinenser verschlechtert. Beide Seiten zu sehen und die Widersprüchlichkeit auszuhalten, das wäre doch mal ein gutes Thema für politisch engagierte Künstler. Sie sind nämlich keine politischen Kommentatoren, das müssen sie auch gar nicht sein. Niemand erwartet das von ihnen. Was man erwarten kann, ist gute Kunst, sind neue, ungewohnte Perspektiven, jenseits der täglichen Debatten im politischen Raum. Der deutsche Kunstbetrieb ist überfordert. Aber er muss es nicht bleiben. Er sollte diese Krise nutzen und sich neu erfinden. Er sollte sich öffnen für eine nötige Debatte. Entfliehen kann er ihr sowieso nicht.
Meint Wladimir Balzer. Die Politisierung des Kunstbetriebs in Deutschland war der Anlass für seinen Kommentar. Von Polemik und wortreichen Gegenreden zehrt das Feuilleton. Gregor Sander über ausgewählte Ausgaben vom 5. Dezember.
In der Verantwortung der Regierungspartei Bündnis 90 Die Grünen sollen weltweit Goethe-Institute geschlossen werden, was besonders im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung zu einiger Aufregung geführt hat. Nun wird diesen Kritikern via Taz lässig entgegengerufen: Old Europe nicht in Gefahr. Anlässlich der Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung zur Schließung von neuen Goethe-Instituten eine Replik von Erhard Grundel. Wem der nicht gleich ein Begriff ist, dem wird erklärt, dass er Sprecher für Kultur- und Medienpolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen ist. Und Grundl beginnt seine Gegenrede mit einer dicken Krokodilsträne. Vorausschicken möchte ich, jedes geschlossene Goethe-Institut ist eines zu viel. Wenn jetzt 9 von 158 Goethe-Instituten in 98 Ländern schließen, ist das ein Verlust. Was man halt so sagt, wenn man regiert und sparen möchte. Ein paar Zeilen später zieht Grundl dann doch die Samthandschuhe aus. Denn zu unterstellen, dass die deutsch-französische Freundschaft mit Füßen getreten werde, SZ 11.10.23, und die Entscheidung auf Ignoranz oder Kulturferne zurückzuführen sei, SZ 18.11.23, entbehrt in meinen Augen jeder sachlichen Grundlage, freundlich ausgedrückt. Man könnte auch schlicht von Polemik sprechen, so Grundl in der Taz. Nun könnte man diese Replik natürlich auch als Polemik bezeichnen oder aber lieber in die SZ gucken, wo Roland Kehlbrand sich inzwischen fragt, ist Deutsch hässlich? Um dann ganz ohne Polemik zu antworten, unsere Sprache hat einen besseren Ruf verdient. Schade, dass wir nicht für sie werben und unfassbar, dass die Politik stattdessen sogar Goethe-Institute schließt. Dabei nimmt der Sprachwissenschaftler und Autor des Bestsellers Deutsch eine Liebeserklärung die Gegenargumente durchaus ernst. Unattraktiv, hässlich, unmelodisch. Es sind keine sprachwissenschaftlichen Kategorien im engeren Sinne, aber immerhin sprachästhetische. Und sie haben Einfluss auf die Wirklichkeit. Das ist zum Beispiel daran erkennbar, dass jüngst eine OECD-Umfrage im Auftrag des Arbeitsministeriums ergab, dass das Deutsche ein Hindernis bei der Fachkräftezuwanderung ist. Aber natürlich lässt ein Liebender solche Beleidigungen nicht auf seiner Liebsten sitzen, sondern schwärmt von ihren Vorzügen. Dass man wunderbar auf Deutsch singen kann, zeigt die große und lebendige Tradition des deutschen Kunstliedes, eine weltberühmte und ganz eigene Musiktradition in deutscher Sprache. Und hat nicht Richard Wagner seine Opern kompositorisch bewusst mit der besonderen Lautstruktur des Deutschen verknüpft? Dass es einem aber auch zu viel mit der Musik werden kann, berichtet Peter Praschel in der Tageszeitung Die Welt. Allerdings müssen wir dafür die Sprache wechseln, denn die 13-jährige Tochter des Autors ist Swiftie, also ein Fan der Amerikanerin Taylor Swift und damit der aktuell erfolgreichsten Popmusikerin weltweit. Der Reim, dem sich der verwirrte Vater auf deren Songs macht, klingt dann so. Man muss über Taylor Swifts Musik, perfekt produziert, virtuos aufgeführt und souverän zwischen Country, Pop, Rock und manchmal sogar Indie-Folk wechselnd, nie irritiert nachdenken. Sie ist sozusagen eine Art Bühne, auf der die Lyrics ihre Magie entfalten. Ich bin mir sicher, aber was weiß ein alter Sack, der sich über das Genuschel Bob Dylans oder fiepende Saxophone nicht einkriegen kann, dass sie es sind, die den Taylor Swift-Glauben groß gemacht haben, heilige Texte, Gebete, die man mitsprechen will. An dieser Stelle wünscht man sich eigentlich, dass die Fantochter kurz ihrem verdatterten Erziehungsberechtigten antworten dürfte. Oder aber wir empfehlen dem Weltautor Adrian Lobes Artikel im Berliner Tagesspiegel über die allseits beliebten Noise-Canceling-Kopfhörer. Ein Gerät, welches die Realitätsflucht technisch weiterentwickelt. Ein integriertes Mikrofon registriert Umgebungsgeräusche und beseitigt diese durch Gegenschall.
Und das war Fazit heute mit Sigurd Brinkmann.